Siebtens. Was inspirierte Hegel eigentlich zu seiner Vorstellung zum Verhältnis von Herrschaft und Knechtschaft? So lautet eine Frage, die Hegel-Forscher wiederholt gestellt haben. Sie beziehen sich dabei auf die berühmte Metapher des Kampfes auf Leben und Tod zwischen dem Herrn und dem Knecht, die nach Hegel den Schlüssel darstellt zum Verständnis der Art und Weise, in der sich die Freiheit im Verlauf der Weltgeschichte entfaltet. Zum ersten Mal präsentiert er dieses Bild in der Phänomenologie des Geistes, die er in den Jahren 1805-1806, also während des ersten Jahres der Existenz Haitis als unabhängiger Nation, in Jena verfasste und die 1807 veröffentlicht wurde, in dem Jahr, als Großbritannien den Sklavenhandel abschaffte. Ja, woher stammt diese Idee eigentlich? Ideengeschichtlern, die sich auf deutsche Philosophie spezialisiert haben, fällt nur ein Ort ein, an dem sich nach einer Antwort zu suchen lohnt, in den Schriften anderer Philosophen. Möglicherweise habe Hegel die Metapher von Fichte übernommen, schreibt George Armstrong Kelly, wobei, Zitat, das Problem von Herrschaft und Knechtschaft eigentlich seiner Weise nach ein platonisches ist. Judith Schakler schlägt den gewöhnlichen Weg ein und führt Hegels Überlegungen auf Aristoteles zurück. Otto Pögeler, und es gibt wohl kaum einen anerkannteren Vertreter der deutschen Hegelforschung, glaubt, die Metapher stamme gar nicht aus der Antike, es handle sich vielmehr um ein völlig abstraktes Beispiel. Nur ein einziger Autor, Pierre Franklin Tavarier, hat jemals eine Verbindung zwischen Hegel und Haiti hergestellt, wobei sein Argument auf der Tatsache aufbaut, dass es Hinweise gibt, nach denen Hegel die Schriften des französischen Abolitionisten Abbé Grégoire gelesen hatte. Tavariers Arbeit aus den frühen 90er Jahren wurde, soweit ich feststellen kann, vom Establishment der Hegelforschung fast vollkommen ignoriert. Doch auch Tavarier setzt sich mit dem späten Hegel auseinander, mit Schriften aus einer Zeit, als die Dialektik von Herr und Knecht längst ausgearbeitet vorlag. Niemand hat es jedoch bislang gewagt, die Hypothese vorzuschlagen, Hegel könnte in den Jenauer Jahren 1803 bis 1805 auf diese Metapher gestoßen sein, als er Berichte in Zeitungen und Zeitschriften las. Dabei hatte genau dieser Hegel in genau der Zeit, in der er die Dialektik von Herr und Knecht zum ersten Mal entwarf, Folgendes notiert. Das Zeitungslesen des Morgens früh ist eine Art von realistischen Morgensegen. Man orientiert seine Haltung gegen die Welt an Gott oder an dem, was die Welt ist. Jenes gibt dieselbe Sicherheit wie hier, dass man wisse, wie man daran sei. Uns bleiben also nur zwei Alternativen. Entweder war Hegel der blindeste unter all den blinden europäischen Philosophen der Freiheit, ein Denker, der selbst Rousseau und Locke um Längen übertraf, was die Fähigkeit anbelangte, die Realität vor der eigenen Nase auszublenden, die gedruckten Buchstaben nämlich, die er sich am Frühstückstisch vor das Gesicht hielt. Oder Hegel wusste Bescheid, wusste, dass reale Sklaven erfolgreich gegen ihre realen Herren aufbegehrten und entwickelte die Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft ganz bewusst innerhalb dieses zeitgenössischen Kontextes. In seinem wichtigen Buch Silencing the Past schreibt Michel Rolf Torillo, die haitianische Revolution sei als historisches Ergebnis durch den eigentümlichen Umstand gekennzeichnet, dass sie selbst noch in dem Moment undenkbar schien, in dem sie sich vollzog. Er hat natürlich recht, wenn er betont, aufgrund ihrer vorgefertigten Kategorien seien die Zeitgenossen nicht in der Lage gewesen, die Logik der sich in Haiti abspielenden Revolution zu begreifen. Im Hinblick auf die Geschichte Haitis besteht aber die Gefahr, zwei Formen des Schweigens zu verwechseln, das der Vergangenheit und das der Gegenwart. Selbst wenn die Frauen und Männer des 18. Jahrhunderts noch Rassenschranken im Kopf gehabt haben mögen, wenn sie über die grundsätzliche Gleichheit aller Menschen nachdachten, eine Beschränkung, die manche von uns inzwischen überwunden haben, so waren sie doch immerhin darüber informiert, was vor sich ging. Heute, in einer Zeit also, in der die Sklavenrevolution eher vorstellbar wäre, ist sie wegen der Konstruktion der Diskurse jener Einzeldisziplinen, in denen das Wissen über die Vergangenheit tradiert wird, weit weniger sichtbar. Die europäischen Zeitgenossen dachten gerade deshalb über die haitianische Revolution nach, weil dieses Ereignis den Rassismus, der in vielen ihrer Vorurteile versteckt war, in Frage stellte. Man musste kein Befürworter des Sklavenaufstandes sein, um zu erkennen, welche zentrale Bedeutung er für den politischen Diskurs der Zeit hatte. Bereits im Zeitalter der Revolutionen waren sich die Menschen sehr wohl darüber im Klaren, dass die Gründung Haitis etwas Außergewöhnliches war. Und selbst die Gegner des Aufstands waren der Ansicht, dieses bemerkenswerte Ereignis sei der Aufmerksamkeit der Philosophen würdig. Marcus Rainford schrieb 1805, der Geist des Aufruhrs habe die Revolution verursacht. Gerade die Tatsache, dass dieser Geist nicht nur über Rassengrenzen hinweg ansteckend sei, sondern auch die Kluft zwischen Herr und Knecht überwinden konnte, erlaubte es zu behaupten, das Streben nach Freiheit sei wahrhaft universell, ein welthistorisches Ereignis, ja ein Beispiel, das dem alten Paradigma die Grundlagen entzog, ohne auf eine abstrakte Ontologie der Natur zurückgreifen zu müssen. Bevor er die Phänomenologie des Geistes verfasste, hatte sich Hegel dem Thema der gegenseitigen Anerkennung mittels des Begriffs der Sittlichkeit angenähert. Er handelte von Verbrechern, die sich gegen die Gesellschaft stellten, die die gegenseitigen Beziehungen innerhalb religiöser Gemeinschaften verletzten oder persönliche Zuneigung missachteten. Doch nun wagte es dieser Dozent, der gerade einmal Mitte 30 war, diese frühen Entwürfe, die aus Sicht des philosophischen Establishments viel leichter zu akzeptieren waren, über den Haufen zu werfen und nicht den Widerspruch zwischen der Sklaverei und einem mythisch verklärten Naturzustand, wie es seit Hobbes und Rousseau üblich geworden war, zum zentralen Gegenstand seiner Arbeit zu machen, sondern den Konflikt zwischen Herren und Knechten. Und indem er dies tat, öffnete er seinen Text für die Gegenwart, für die historische Wirklichkeit, die ihn wie unsichtbare Tinte umgab. Achtens. Sehen wir uns nun also Hegels Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft etwas näher an und konzentrieren wir uns dabei auf die besonders ins Auge fallenden Aspekte dieses Verhältnisses. Ich beziehe mich dabei nicht allein auf die relevanten Passagen aus der Phänomenologie des Geistes, sondern auch auf die jener Jahre aus den Jahren 1803 bis 1806, die Hegel unmittelbar zuvor verfasste. Die Stellung des Herrn ist für Hegel nicht ausschließlich politisch, sondern auch ökonomisch definiert. Im System der Sittlichkeit aus dem Jahr 1803 heißt es dazu: Der Herr ist im Besitz eines Überflusses des physischen Notwendigen überhaupt und der andere, der Knecht bzw. Sklave, im Mangel desselben. Zunächst ist die Gestalt des Bewusstseins des Herrn eine selbstständige, welchem das Fürsichsein, die andere das Unselbstständige, dem das Leben oder das Sein für ein anderes das Wesen ist. Jenes ist der Herr, dies ist der Knecht. Der Knecht ist durch die mangelnde Anerkennung gekennzeichnet, die ihm zuteil wird. Er gilt als Ding. Die Dingheit macht das Wesen seines Bewusstseins aus, wie sie ja auch die rechtliche Stellung des Sklaven im Code Noir wesentlich bestimmte. Im Laufe der dialektischen Bewegung verliert der Herr seine scheinbar dominierende Stellung, da er sich der Tatsache bewusst wird, dass er in Wahrheit vollkommen vom Knecht abhängig ist. Man muss sich den Herrn lediglich als ein Kollektiv vorstellen, um die deskriptive Relevanz von Hegels Analyse zu erkennen. Auch die Klasse der Sklavenhalter ist auf die Institution der Sklaverei angewiesen, weil sie jenen Überfluss hervorbringt, der ihren Wohlstand ausmacht. Daher kann diese Klasse nicht zum Agens des geschichtlichen Fortschritts werden, wie sie ihre eigene Existenz nicht zerstören. Doch dann erlangen die Sklaven, um hier auch im Plural zu sprechen, Selbstbewusstsein, indem sie demonstrieren, dass sie keine Dinge bzw. Objekte sind, sondern Subjekte, die die materielle Natur verwandeln können. An diesem Punkt werden Hegels Ausführungen unklar und der Text verstummt. Angesichts des historischen Kontexts der Phänomenologie ist die Schlussfolgerung allerdings klar. Diejenigen, die sich einst in die Sklaverei fügten, stellen ihr Menschsein unter Beweis, wenn sie bereit sind, lieber zu sterben, als in der Unterwerfung zu verharren. Ein Gesetz, in diesem Fall der Côte Noire, das sie als Ding betrachtet, kann dann nicht länger als bindend geltend, wenngleich der Sklave nach Hegel zuvor selbst für seine mangelnde Freiheit verantwortlich war, da er sich ursprünglich gegen die Freiheit und für das Leben, die reine Selbsterhaltung, entschieden hatte. Hegel besteht in der Phänomenologie des Geistes also darauf, dass den Sklaven ihre Freiheit nicht einfach von oben geschenkt werden könne. Die Selbstbefreiung muss in einem Kampf auf Leben und Tod errungen werden. Und es ist allein das Daransetzen des Lebens, wodurch die Freiheit erlangt wird. Das Individuum, welches das Leben nicht gewagt hat, kann wohl als Person anerkannt werden, aber es hat die Wahrheit dieses Anerkanntseins als eines selbstständigen Selbstbewusstseins nicht erreicht. Das Ziel dieser Befreiung aus der Sklaverei kann nun allerdings nicht darin bestehen, den Herrn zu unterjochen, denn das würde nur in dieselbe existenzielle Sackgasse führen, in welcher dieser sich befindet. Es gilt vielmehr, die Sklaverei selbst abzuschaffen. Bedenkt man, wie einfach sich die Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft einer solchen Lektüre unterziehen lässt, kann man sich also nur darüber wundern, dass das Thema Hegel und Haiti so lange ignoriert wurde. Hegel-Forscher sind nicht allein eine Antwort auf diese Frage schuldig geblieben, sie haben es während der letzten 200 Jahre sogar versäumt, sie überhaupt zu stellen. 9. Ein wichtiger Grund für dieses Versäumnis ist sicher der Umstand, dass Marxisten sich Hegels dialektisches Modell angeeignet und es auf die Gesellschaft bezogen. Ab den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, seit Marx Frühschriften also, las man Hegels Ausführungen zum Konflikt zwischen Herr und Knecht nicht mehr im Wortsinn, sondern erneut als Metapher, dieses Mal als Bild für den Klassenkampf. Im 20. Jahrhundert hatte dieser hegel-marxistische Interpretation wichtige Fürsprecher in Georg Lukács, Herbert Marcuse und Alexandre Courbet, dessen Vorlesungen über die Phänomenologie des Geistes eine brillante Relektüre der hegelschen Texte durch die marxistischen Brille boten. Das Problem besteht darin, dass unter all seinen Lesern, gerade bei weißen Marxisten, die Tendenz bestand, die real existierende Sklaverei als irrelevant zu betrachten, dass sie diese gemäß dem Stufenmodell der Geschichte als vormoderne Institution abtun konnten, selbst wenn sie bis in ihre eigene Gegenwart verbreitet war. Diese Lesart ist allerdings nur dann halbwegs plausibel, wenn wir davon ausgehen, dass Hegels historisches Narrativ sich ausschließlich auf Europa bezog und dass die Sklaverei darin als antike Institution aus dem Mittelmeerraum galt, die man längst hinter sich gelassen hatte. Ich schreibe halbwegs, weil Schuldknechtschaft und Leibeigene auch im Jahr 1806 noch längst nicht von der Bildfläche verschwunden waren und man nach wie vor darüber diskutierte, ob Sklaverei mit den Gesetzen vereinbar sei oder nicht. Die offizielle marxistische Lesart enthält implizit einen Funken Rassismus, auch wenn dies allein der Vorstellung von der Geschichte als teleologischen Fortschreitenden geschunden ist. Dass dem so ist, konnte man deutlich erkennen, als weiße Marxisten die These zurückwiesen, die Sklaverei auf den Plantagen sei eine durch und durch moderne Form der kapitalistischen Ausbeutung, die der von Marx inspirierte, in Trinidad geborene Eric Williams 1944 in Capitalism and Slavery entwickelte, die jedoch der ebenfalls aus Trinidad und Tobago stammende L.R.C. James bereits 1938 in seinem Buch »Die schwarzen Jakobiner« präsentiert hatte. Hegel-Forscher wie Ludwig Sieb haben die marxistische Interpretation von Hegels Beispiel von Herr und Knecht als Modell des Klassenkampfs zu Recht als anachronistisch kritisiert. In der Folge gab es unter Philosophen dann jedoch die Tendenz, sich von jeder Form der sozialen Kontextualisierung zu verabschieden. Hegel im Sinne des Klassenkampfs zu lesen, ist in der Tat anachronistisch. Die Interpreten hätten sich allerdings auf die historischen Ereignisse in Hegels Gegenwart konzentrieren sollen, anstatt sämtliche sozialen Lesarten über Bord zu werfen. Marxistische Gelehrte haben inzwischen jedoch ein anderes Interessengebiet Hegels beleuchtet, das bis ins 20. Jahrhundert hinein vollkommen unterschätzt wurde. Im Jahr 1803 hatte Hegel nämlich Adam Smith Wohlstand der Nationen gelesen und daraus sein Verständnis der bürgerlichen Gesellschaft als moderne Ökonomie abgeleitet, eine Gesellschaft, die aus den Transaktionen der Bürger heraus entsteht. Dass Hegel im Zusammenhang mit der Arbeitsteilung Smith Beispiel der Stecknadelproduktion zitiert, das überhaupt nicht zu dem Modell der Dialektik von Herr und Knecht passt, hat unter Marxisten große Aufregung ausgelöst. Sie haben aber übersehen, dass Smith sich in seinem Buch auch mit der modernen Sklaverei auseinandersetzt. Darüber, dass Hegels Sicht auf die Politik zutiefst modern war, besteht längst Einigkeit. Sie basiert auf einer Interpretation der Französischen Revolution als entscheidenden Bruch mit der Vergangenheit. Hegel spielt in der Phänomenologie des Geistes auf die Ereignisse im Nachbarland an, allerdings ohne die Revolution beim Namen zu nennen. Er übernahm Adam Smiths Theorie der Ökonomie und sah in der Französischen Revolution ein modellhaftes Beispiel der Politik. Doch warum sollte er nur in dieser beiden Hinsichten modern gewesen sein? Die Sklaverei war das drängendste soziale Problem der Zeit. In den Kolonien rebellierten die Sklaven, in der wohlhabendsten Kolonie vor allem gerade erfolgreich. Warum sollte Hegel, ja wie konnte Hegel, sich in einer solchen Situation weiterhin in die Aristoteles-Lektüre vertiefen? Es steht außer Zweifel, dass Hegel über die reale Situation der Sklaven und ihre revolutionären Kämpfe informiert war. Im Zuge der vielleicht politischsten Stellungnahme seiner Karriere machte er die sensationellen Ergebnisse in Haiti zum Dreh- und Angelpunkt seiner Argumentation in der Phänomenologie des Geistes. Der reale und erfolgreiche Aufstand der Sklaven in der Karibik gegen ihre Herren war der Augenblick, in dem die dialektische Logik der Anerkennung als Thema der Weltgeschichte sichtbar wurde, als Moment in der Geschichte der universellen Verwirklichung der Freiheit. Selbst wenn Achenholz, der Redakteur der Minerva, der über die Geschichte berichtete, während sie gemacht wurde, das so auf den Seiten seines Journals nicht länger geschrieben haben mag, war Hegel, sein langjähriger Leser, doch in der Lage, dies zu erkennen. In diesem historischen Moment berührten sich Theorie und Realität. In der Sprache Hegels ausgedrückt, das Vernünftige, die Freiheit, wurde Wirklichkeit. Das ist der springende Punkt, wenn man die Originalität von Hegels Argument verstehen will, mit dem die Philosophie die Grenzen der akademischen Theorie sprengte und zu einem Kommentar der Geschichte der Welt wurde. Zehntens. Es gibt also noch vieles zu erforschen. Man müsste auch andere Texte vor dem Hintergrund dieses Bezugs zu Haiti lesen. Der Abschnitt der Phänomenologie des Geistes etwa, in dem Hegel sich kritisch mit der pseudowissenschaftlichen Schädellehre auseinandersetzt, bekommt eine ganz andere Bedeutung, wenn man sie als Kritik an damals bereits kursierenden Theorien des biologischen Rassismus liest. Ähnlich verhält es sich mit Hegels Anspielung auf Robinson Crusoe in den Texten zur philosophischen Propädeutik. Hegel besteht hier darauf, man müsste den auf einer einsamen Insel gestrandeten Robinson, der so etwas darstellt wie den Prototyp eines Menschen im Zustand der Natur, immer zusammen mit seinem Diener bzw. Sklaven Freitag denken. Eine implizite Kritik an Hobbes individualistischer Variante des Naturzustands. Auch Hegels früheste Vorlesung über die Philosophie des Rechts, die er 1817-1818 in Heidelberg vortrug, enthalten einen Abschnitt, der so besser verständlich wird. Er beginnt mit dem entscheidenden Punkt der Selbstbefreiung der Sklaven. Wenn ich auch als Sklave geboren und vom Herrn ernährt und erzogen bin, und wenn meine Eltern und Voreltern alle Sklaven waren, so bin ich frei im Augenblick, wo ich es will, wo ich zum Bewusstsein meiner Freiheit komme. Denn die Persönlichkeit und Freiheit meines Willens sind wesentliche Teile meiner selbst, meiner Persönlichkeit. Hegel fährt fort. Auch wenn es zum Begriff der Freiheit gehört, Eigentum haben zu können, ist Besitz an einer anderen Person ausgeschlossen. Und wenn ich einen prügeln ließe, so schadet dies seiner Freiheit nicht. Es ist offenkundig, dass Hegel hier von zeitgenössischer moderner Sklaverei spricht. Ebenso wird klar, dass ein Bewusstsein der eigenen Freiheit voraussetzt, dass man wirklich frei wird, dass nicht nur ein Gedanken, sondern wirklich ein freier Mensch in der Welt. In der überarbeiteten Fassung dieser Vorlesung, die Hegel in seinem ersten Berliner Jahr 1818-1819 hielt, stellt er dann ausdrücklich einen Zusammenhang her zwischen der Befreiung des Sklaven und der historischen Verwirklichung der Freiheit. Dass der Mensch frei werde, dazu gehört also eine freie Welt. Dass keine Sklaverei sei, ist die sittliche Forderung. Die Forderung wird nur so erfüllt, dass, was er es sein soll, als eine äußerliche Welt erscheint, die er sich aneignet. Wir hätten auch dann daraus keinen Anlass mehr, die Verblüffung des Herausgebers dieses Vorlesungsmitschrift zu teilen, der 1983 anmerkte, Hegel spreche überraschend häufig von der Sklaverei. Und wir könnten die von anderen meist überlesene Tatsache, dass Hegel in seinem Spätwerk Philosophie des Geistes aus dem Jahr 1830 die haitianische Revolution namentlich erwähnt, als Bestätigung der hier entwickelten These lesen. Aufschlussreich könnte es auch sein, die These des französischen Philosophen Jacques Dund erneut aufzugreifen, nach der Hegel in diesen Jahren Kontakte zu radikalen Freimaurern gehabt habe. Immerhin stoßen wir in der Geschichte von Hegel und Haiti immer wieder auf diese Gemeinschaft. Nicht nur Aachenholz, der Herausgeber der Minerva, war ein Freimaurer, sondern auch seine regelmäßigen Korrespondenten Konrad Engelbert Olsner, den Hegel 1794 traf, und Georg Forster, dessen Arbeiten Hegel zur Kenntnis nahm, sowie weitere Intellektuelle, zu denen Hegel Verbindung pflegte. Der englische Offizier Marcus Rainsford, dessen Buch über die Geschichte der Unabhängigkeit Haitis hier bereits mehrfach zur Sprache kam, ein Kapitel daraus erschien, ich habe darauf hingewiesen, in der Minerva, war ebenfalls ein Mitglied dieser Gemeinschaft und die Freimaurer spielten, auf diesen Punkt geht Dund allerdings nicht ein, eine zentrale Rolle bei den Aufständen in Saint-Domingue. Es war durchaus nicht ungewöhnlich, dass die mulattischen Kinder weißer Farmer aus den Kolonien, deren Mütter bisweilen rechtmäßige Ehefrauen ihrer Väter waren, nach Frankreich gebracht und dort erzogen wurden. Und es ist bemerkenswert, dass die egalitär gesinnten Logen des radikalen Flügels der französischen Freimaurerei einen Freiraum boten, in dem rassische, religiöse, ja sogar Geschlechtergrenzen zumindest vorübergehend überwunden werden konnten. Etienne Poloverel, der gemeinsam mit Lechère Félicité Donoir als französischer Kommissar in Saint-Domingue fungierte, wo die beiden 1793 die Abschaffung der Sklaverei in der Kolonie verkündeten, gehörte in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts einer Loge in Bordeaux an, in einer Zeit also, während derer sich eine überraschend große Anzahl junger Mulatten, die später zu den Anführern der Revolte in Saint-Domingue zählen sollten, ebenfalls in diesem Seehafen aufhielten, der einen Knotenpunkt des Sklavenhandels darstellte. Zwei von ihnen, Vincent Auger und Julien Raymond, waren in Frankreich als Juristen ausgebildet worden und traten bereits im ersten Jahr der Französischen Revolution für die Rechte der Mulatten ein. Ihr Scheitern ließ sie ganz unterschiedliche Wege einschlagen. Auger kehrte mit der Unterstützung der Société des Amis des Noirs und vermutlich weiterer Helfer aus dem Umkreis der Freimaurer und Abolitionisten in London und Philadelphia in die Kolonie zurück und stellte sich dort 1790 an die Spitze einer Revolte freier Mulatten, die Bürgerrechte für sich proklamierten. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, Auger gefoltert, im folgenden Jahr vor einem Kolonialgericht zu Tode verurteilt und hingerichtet. Raymond wiederum wurde 1796 von der französischen Regierung zum Kolonialkommissar in Saint-Domingue ernannt, wo er zunächst eng mit Légère Félicité sous Trois und später mit Toussaint Louverture zusammenarbeitete, den er bei der Ausarbeitung der Verfassung aus dem Jahr 1801 unterstützte. Ein dritter in Bordeaux erzogener Mulatte, André Rigon, kämpfte auf der Seite der französischen Armee im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und war, nach seinem späteren Rivalen Toussaint Louverture, einer der wichtigsten Befehlshaber im Kampf gegen englische Truppen in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts. Ein vierter, Alexandre Pédion, der mit Dessalines gegen die Franzosen ins Feld zog, wurde später Präsident der nach Dessalines Ermordung im Jahr 1806 im Südteil der ehemaligen Kolonie gegründeten Republik. Als Präsident ermunterte Pétion Simon Bolivar im Kampf um die Unabhängigkeit Südamerikas, in dem die Freimaurer ebenfalls eine bedeutende Rolle spielten, auch auf die Abschaffung der Sklaverei zu drängen. Der französische Historiker Jacques de Coigna schreibt über diese illustre Gruppe von Führungspersönlichkeiten: Es wäre interessant zu recherchieren, ob sie auch den Freimaurerlogen von Bordeaux beigetreten waren. Doch entsprechende Studien stehen noch aus. Außerdem dürfen wir die Möglichkeit nicht ausschließen, dass sich die Dinge hier wechselseitig beeinflusst haben könnten, dass etwa die geheimen Zeichen der Freimaurer durch die rituellen Praktiken der revolutionierenden Sklaven in Saint-Domingue verändert wurden. Es gibt faszinierende Schilderungen des Voodoos als einer Art religiösen, ja tanzenden Freimaurerei. Wir wissen überhaupt viel zu wenig über die Freimaurerei im Kontext des schwarzen, braunen oder weißen Atlantik, ein Hauptkapitel in der Geschichte der Hybridität und Transkulturation. Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. Dieser viel zitierte Satz aus Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts aus dem Jahr 1820, bei dem der Philosoph sehr wohl die Zeitschrift Minerva im Sinn gehabt haben könnte, markiert einen Rückzug von einer radikalen Position, die Hegel in der Phänomenologie des Geistes vertreten hatte. Wie stark Hegel sich damit von seiner früheren Haltung gegenüber der französischen Revolution distanzieren wollte, ist schon seit längerem Gegenstand von Debatten. Zumindest im Hinblick auf die Abschaffung der Sklaverei war Hegels Rückzug von radikalen revolutionären Standpunkten eindeutig. Dass Hegel die afrikanischen Kulturen der Vorgeschichte zuordnete, ist ebenso berühmt-berüchtigt wie jene Passagen, in denen er die Schwarzen selbst für die Sklaverei in der neuen Welt verantwortlich macht. Hegel wiederholt damit das banale und apologetische Argument, den Sklaven erginge es in den Kolonien besser als in Afrika, wo die absolute Sklaverei herrschte, und unterstützt ihre graduistische schrittweise Abschaffung. Die Sklaverei ist an und für sich Unrecht, denn das Wesen des Menschen ist die Freiheit, doch zu dieser muss er erst reif werden. Es ist also die allmähliche Abschaffung der Sklaverei etwas Angemesseneres und Richtigeres als ihre plötzliche Aufhebung. Diese Haltung ist jedoch nicht das, was in Hegels Vorlesungen am meisten ins Auge springt. Das ist vielmehr die brutale Gründlichkeit, mit der er das ganze Afrika südlich der Sahara als Kinderland der Wildheit und Unbändigkeit darstellt, das aufgrund der Mängel des afrikanischen Geistes keine Bedeutung für die Weltgeschichte habe erlangen können. War dieser Sinneswandel einfach ein Teil von Hegels allgemeiner Konservativierung während der Berliner Jahre? Oder reagierte er erneut auf zeitgenössische Ereignisse? Im zweiten und dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ging Haiti nämlich einmal mehr durch die Nachrichten. In Großbritannien trugen Abolitionisten und Befürworter der Sklaverei in der Presse heftige Auseinandersetzungen über die dortige Situation aus. Und diese Debatten fanden auch in der Edinburgh Review statt, von der wir mit Sicherheit wissen, dass Hegel sie in jener Zeit las. Angesichts des anhaltenden Drucks, die Sklaverei auch in anderen Ländern der Welt abzuschaffen, standen die Ereignisse in Haiti, das große Experiment, permanent unter genauester Beobachtung. Bald wurden auch unter den ehemaligen Befürwortern der Sklavenbefreiung kritische Stimmen laut. Auslöser war die angebliche Brutalität König Henris I. sowie die Produktivität, die unter dem System der freien Arbeit zurückging. An dieser Stelle wäre eine marxistische Kritik angebracht. Wir wissen nicht, ob diese Debatten auch Hegel dazu bewogen, noch einmal neu über Haitis großes Experiment nachzudenken. Klar ist jedoch, dass Hegel trotz aller Versuche in den 20er Jahren, sich mehr Wissen über Afrika anzueignen, im Endeffekt dümmer wurde. Hegel wiederholte seine Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte zwischen 1822 und 1830 im Turnus von 2 Jahren und fügte immer wieder empirisches Material hinzu, das er durch die Lektüre europäischer Experten für Weltgeschichte gesammelt hatte. Es liegt eine Ironie in der Tatsache, dass Hegels Vorlesungen immer weniger aufgeklärt und bigotter wurden, je genauer sie das gängige akademische Wissen über die afrikanische Gesellschaft widerspiegelten. 12. Warum ist es so wichtig, das Schweigen über Hegel und Haiti endlich zu brechen? In Anbetracht der Tatsache, dass Hegel sich schließlich für die Beibehaltung der Sklaverei aussprach und dass seine Geschichtsphilosophie für über 200 Jahre eine Rechtfertigung noch für die selbstgefälligsten Formen des Eurozentrismus lieferte, vielleicht war Hegel selbst von Anfang an ein kultureller, möglicherweise sogar ein biologischer Rassist, stellt sich durchaus die Frage, warum sollte es von mehr als esoterischem Interesse sein, dieses Fragment der Geschichte, dessen wahre Bedeutung uns so lange entgangen ist, aus der Versenkung zurückzuholen? Es gibt eine ganze Reihe möglicher Antworten auf diese Frage. Eine davon besteht sicherlich darin, dass es durchaus möglich werden könnte, die Idee einer universellen Geschichte der Menschheit aus den Händen derer zu retten, die sie allzu lang im Sinne der weißen Vorherrschaft missbraucht haben. Wenn es gelingt, die Freiheit betreffende historische Tatsachen aus den Narrativen der Sieger herauszulösen und für unsere Zeit zu bewahren, dann gibt es keinen Anlass, das Projekt der universellen Freiheit aufzugeben, sondern es gilt vielmehr, dieses Unterfangen zu rehabilitieren und auf einer neuen Grundlage wieder auf die Beine zu stellen. Wir sollten Hegels Geistesblitz neben Äußerungen seiner Zeitgenossen setzen. Neben die Toussaint Louvertures, Woodworth, des Abbé Grégoire und ja, auch neben die Dessalliance. Bei all seiner Brutalität und seiner Rachsucht gegenüber den Weißen war es doch Dessalliance, der die Realitäten des europäischen Rassismus am deutlichsten erkannte. Noch wichtiger wäre es allerdings, Hegels Geistesblitz jenen Momenten gegenüberzustellen, in denen sich solche Klarheit des Gedankens in praktisches Handeln übersetzte. Man denke etwa an die von Napoleon in die Karibik entsandten Soldaten, die sich, als sie hörten, dass die ehemaligen Soldaten die Marseillaise sangen, laut fragten, ob sie nicht auf der falschen Seite kämpften. Oder an das polnische Regiment unter dem Befehl Leclercs, das seine Anforderungen nicht befolgte und sich weigerte, 600 Menschen im Meer zu ertrinken. Es gibt viele Beispiele dieser Form von Hellsichtigkeit, und diese sind nicht das ausschließliche Eigentum irgendeiner Seite oder Gruppe. Was wäre, wenn wir jeden Augenblick, in dem das Bewusstsein eines Individuums die Grenzen der gegenwärtigen Machtkonstellationen überwindet und erfährt, was Freiheit konkret bedeutet, als Moment betrachten würden, in dem sich der absolute Geist realisiert? Auf wie viel Schweigen würden wir dann stoßen, dass es noch zu brechen gilt? Welche weiteren undisziplinierten Geschichten gelte es dann noch zu erzählen? Susan Buck-Morse, Hegel und Haiti, erschienen in der Edition Suhrkamp 2011 in Frankfurt.